Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Viel Spaß bei dieser Folge wünscht das Wandelwerker-Team, die Safety-Culture-Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute Morgen, es ist Montagmorgen, Stefan Waluschek. Hallo.
Hallo Anna, ich freue mich. Schönen guten Morgen.
Wir starten heute hier ganz, ganz innovativ in eine neue Woche bei gutem Wetter. Und das machen wir mit einer Podcast-Folge. Und wir haben uns ein ganz spannendes Thema rausgesucht. Und zwar geht es heute um das Thema Unterweisungen aus mal einer anderen Sicht. Und du bist, damit dich unsere Hörerinnen und Hörer auch einordnen können, Inhaber von Quasi Consult, also selbstständig. Aber das warst du auch nicht immer. Und da wirst du uns gleich mal kurz erzählen, wo du so herkommst und wie es jetzt mittlerweile dazu gekommen ist. Und dann haben wir uns zum Thema Unterweisung ein Allweltsthema herausgesucht, was du begleitest, was es aber nicht weniger spannend macht. Es geht nämlich um das Thema SAS-Unfälle. Da werden wir gleich thematisch einmal einsteigen. Ich freue mich und bedanke mich, dass du heute die Zeit genommen hast, mit mir das Podcast-Interview aufnimmst. Und würde mich freuen, wenn du einmal dich vorstellst und auch dein Unternehmen vorstellst, weil es gibt nämlich eine Gemeinsamkeit zwischen uns. Du hast ein Unternehmen mit deiner Ehefrau und auch wir sind ja hier als Ehepartner gemeinsam tätig. Also, herzlich willkommen.
Ja, danke, liebe Anna. Freue mich nochmal ganz, ganz doll, dass wir heute hier gemeinsam zusammen sind, um diesen Podcast aufzunehmen, und freue mich einfach auch, dass wir tatsächlich auch in der Selbstständigkeit die gleiche Thematik haben. Ich habe mich, oder vielleicht einfach mal ganz kurz so zu meiner Person. Ich bin selber Fachkraft für Arbeitssicherheit und unter anderem auch in allen Branchen tätig. Ich bin Brandschutzbeauftragter, auch im Bereich Hygiene, Umweltschutz und auch dem Gesundheitsmanagement unterwegs. Und ganz aktuell mache ich auch die Betreuung als Sicherheits- und Gesundheitskoordinator auf Baustellen. Das ist so ein ganz neues, spannendes Thema für mich. Also nicht ganz neu, aber dafür, dass ich das jetzt so zum ersten Mal durchführe, ist das schon ein spannendes Thema. Und ich komme eigentlich so aus dem Hotellerie-Gastronomie-Bereich und habe dort lange Zeit mit meiner jetzigen Frau Tina zusammengearbeitet. Das auch in verschiedenen Positionen und Funktionen. Und sie hat dort den Bereich Qualität und Housekeeping übernommen und ich habe zu der Zeit eben das HSE-Management geleitet. Das haben wir so ein paar Jahre auch durchgehalten. Wir waren auch mal in anderen Einrichtungen unseres Unternehmens. Das ist auch europaweit tätig. Und wir haben aber irgendwann gemerkt, wir wollen noch mal so ein bisschen ausbrechen aus dieser ganzen stationären Geschichte und mal gucken, wie läuft das eigentlich alles so im externen Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Und sind dann vor ein paar Jahren gewechselt, also aus der Eifel zurück in den Norden Richtung Hamburg. Und da hatte ich immer so ein bisschen Angst, ob das meiner Frau auch so gefällt. Sie ist so eine Ureiflerin, die ist ganz begeistert von Hamburg. Und
Das ist schon kulturell anders, ne?
Das ist kulturell Eifel anders. Und Hamburg. Ja, aber sie hat das Ganze aber wirklich sehr, sehr gut aufgenommen. Und ich bin ganz happy, dass es ihr so gut gefällt und sie liebt Hamburg. Das ist also schon mal eine ganze Menge wert. Ja, dann haben wir einige Jahre auch bei einem externen Dienstleister gearbeitet. Und das war sehr spannend, weil man ja unheimlich viele neue Menschen kennenlernt, gerade auch eben mit dieser Thematik Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und was sonst noch so einhergeht. Und nach 3 Jahren wurden wir aber leider so ein bisschen aus unseren Träumen gerissen, weil die Firma dann in die Insolvenz gehen musste. Und für uns war das so erstmal kurz mal alles sortieren, überlegen, was machen wir jetzt eigentlich? Und haben es dann als Startschuss genommen, um unsere Selbstständigkeit tatsächlich auch in die Tat umzusetzen. Also man muss dazu sagen, wir haben es Anfang 2019 schon angemeldet, haben das aber immer nur sehr sporadisch durchgeführt. Und im Dezember letzten Jahres haben wir dann tatsächlich endlich den Mut zusammengenommen, haben gesagt, komm, wir gründen jetzt ein eigenes Beratungsunternehmen, eigene Dienstleistung im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, konnten dazu natürlich auch noch einige andere Dienstleistungen anbieten, weil wir bei dem Bereich des Hygienemanagements noch tätig sind und eben schon auch die eingangs genannten, von mir genannten Dienstleistungen mit anbieten können. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der sagen wir mal, normale Sicherheitsingenieur. Das habe ich so gar nie durchexerziert, sondern bin eigentlich über ganz viele andere Wege dahin gekommen, weil mich das Thema dann immer mehr begeistert hat. Und damals in diesem stationären Unternehmen hatten wir einfach die Chance, uns Stück für Stück weiterzuentwickeln und bin dann tatsächlich irgendwann die Fachkraft für Arbeitssicherheit geworden, im Management auch tätig gewesen. Und so hat sich das Ganze dann eigentlich entwickelt. Und dann hat man natürlich angefangen, auch alle Dinge, die so dazugehören, die einen noch interessiert, sich anzueignen und eben auch in der Praxis an die Unternehmen heranzubringen. Ja.
Du kennst aber damit zwei Seiten, ne? Sowohl den, sowohl die Betreuung vor Ort fürs eigene Unternehmen als auch die Betreuung im überbetrieblichen Dienst nach DGUV-Vorschrift 2. Was hat dir da immer mehr Freude gemacht oder was hat dich da gereizt an beiden Betreuungsarten?
Ist tatsächlich total interessant, was du jetzt sagst. Das Stationäre war natürlich sehr geprägt von viel guten, strukturell guten Prozessen, die ja schon vorgeherrscht haben. Das heißt, das Unternehmen ist europaweit tätig. Es hat ein Headquarter in Paris. Und von da aus kommen dann eben ganz viele tolle Tools auch schon auf diese einzelnen Standorte. Das heißt also, wie viele Großunternehmen ist man im Arbeits- und Gesundheitsschutz so gut aufgestellt gewesen, dass sich natürlich gewisse Dinge irgendwo auch immer wiederholt haben. Also man hat eine sichere Basis gehabt, die Prozesse waren klar. Es gab wirklich für viele Szenarien eben entsprechende Handlungsanweisung, also es war alles irgendwo fix und fertig. Und das war manchmal auch so ein bisschen der Punkt, der mich ja nicht gestört hat, aber ich habe immer gedacht, auch mal was Neues auf den Weg zu bringen. Das war manchmal durchaus sehr schwierig, weil man immer sehr festgefahren war und man hat es nicht ganz so gern gehabt, dass man sagt, wir ändern jetzt mal was an diesem Prozess. Das haben wir ja eigentlich schon 10 Jahre.
Das machen wir schon so viele Jahre. Das war schon immer so.
Ja, und wenn, dann war das immer nur so ein bisschen was ganz Kleines. Aber dann kam ein neuer HSE-Manager Deutschland auf die Position und da habe ich dann gemerkt, da geht doch noch ein bisschen was. Also, dass man noch was ändern kann. Und dann habe ich irgendwann mal Kontakt gehabt mit einem Fachkollegen aus dem externen Dienstleistungsbereich, der mir dann auch erzählt hat, dass er das selbstständig macht und dass er eben auch versucht, viele neue Dinge in die Unternehmen zu bringen. Und das gelingt ihm auch hier und da und auch mal weniger. Aber ich fand das total spannend, einfach mal zu sagen, komm, mal raus aus diesen Prozessen und jetzt doch mal schauen, wie läuft das eigentlich in dieser externen Dienstleistungsbranche. Und wenn man die betrachtet, ja, da kann man auch vieles aktiv mitgestalten, wenn man ein Unternehmen hat, das auch gewillt ist, tatsächlich den Arbeitsschutz gesetzeskonform umzusetzen. Aber die Kehrseite der Medaille, und das muss ich leider ganz klar so sagen, sind oft Unternehmen, die versuchen vielleicht gerne so eine Art Ablassbrief zu bekommen. Ne? Wir werden betreut.
Ja.
Und dann ist es das auch. So, und das ist etwas, wo ich gesagt habe, no, also das ist nicht das, was wir machen wollen, das ist nicht unser Ansatz dafür, da habe ich keinen Spaß mehr an diesem Beruf. Und ich weiß, dass es Kollegen gibt, die machen das einfach ja um des Auftrags willen. Jetzt haben wir natürlich dann aus dieser Selbstständigkeit heraus uns auf die Fahne geschrieben und haben gesagt, ja, wie wollen wir das eigentlich machen? Ne? Wollen wir tatsächlich das jeden Kunden annehmen oder wollen wir schon gucken, dass wir genau schauen, passen wir eigentlich zusammen? Und ich gebe zu, es ist gewagt, Weil am Anfang der Selbstständigkeit muss man ja auch erstmal.
Ja. Genau, erstmal gucken. Ne? Aber das heißt, ihr nehmt wirklich auch nur Kunden auf, wo ihr das Gefühl habt, dass sie was bewegen wollen und dass sie auch wirklich was verändern wollen und nicht nur den Schein zu haben, wir werden betreut und haben unsere, ja, unsere Basics im Arbeitsschutz nach Möglichkeiten erfüllt. Das ist etwas, das habt ihr euch als Unternehmen so vorgenommen.
Ja, genau, Anna, das ist tatsächlich so, weil das war ein schwieriger Weg und wir haben lange drauf rum überlegt. Ne? Wir hatten auch interessante Anfragen und man freut sich natürlich erstmal über alle Anfragen, die so kommen und dann ist man ja auch schon ein bisschen aufgeregt und man freut sich, das ist ja echt ein großes Unternehmen. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, da gibt es Unterschiede, da gibt es echt Unterschiede und wir haben uns jetzt einfach auf die Fahne geschrieben, wir wollen Unternehmen haben, die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten, die Betreuung gesetzeskonform umzusetzen, aber die auch eben noch so ein Sahnehäubchen obendrauf setzen und sagen, wir sind aber auch offen für ganz viele neue Dinge.
Ja.
Und wir freuen uns einfach, dass wir ganz viele jetzt, ganz viele Unternehmen bekommen haben, die genau das machen. Und das macht es momentan gerade so
großartig.
Das macht so einen Spaß, die Woche zu beginnen, zum einen mit so einem tollen Podcast, aber auch schon zu wissen, morgen und die nächsten Tage stehen echt super Termine an mit Firmen, die schon wieder auf neue Ideen warten, wo wir auch unsere Ansätze so ein bisschen mit einbringen können. Und ja, wir haben Gespräche gehabt mit Firmen, die eine andere Richtung gehen wollten, so Hauptsache, wir sind erstmal irgendwie auf dem Papier abgesichert. Aber ich musste dann lernen, auch mal zu sagen, seien Sie uns nicht böse, bis zu diesem Punkt. Vielen Dank für das Gespräch, aber ich glaube, am Ende passt es tatsächlich nicht.
Ja, ja.
Und hinterher denkt man, oh Gott, was haben wir da getan? Was haben wir getan?
Aber am Ende, ganz am Ende, Gott sei Dank, ne?
Am Ende muss ich wieder sagen, Gott sei Dank, dass wir das so durchgehalten haben und merken, dass wir mit diesem Weg auch gut fahren, weil wir dadurch jetzt auch viele Weiterempfehlungen bekommen haben von gleichen Unternehmen, die eben die richtige Schiene machen wollen, dann macht es auch Spaß.
Ja, das glaube ich. Wir haben heute das Thema SRS-Unfälle. Vielleicht kannst du unseren Hörer einmal abholen. Was sind denn SRS-Unfälle und wie sieht denn so unser deutschlandweites Unfallgeschehen aus?
Ja, die SRS-Unfälle werden ja eben so abgekürzt, weil sie eben diese Begrifflichkeiten Stolperrutsch und Sturzunfälle beschreiben, also dieser Klassiker eigentlich auch im Arbeitsschutz, der immer wieder passiert. Und dann sprechen wir ja über Stürze auf Treppen und nicht nur nach unten, sondern auch nach oben, also beim Aufgehen der Treppe. Wir sprechen von Abstürzen von Leitern, Kabeln, also oder eben durch dieses, ne, wir gucken doch mal schnell aufs Handy, weil wir noch eine wichtige Nachricht bekommen haben. Also ebenso auch diese typischen, klassischen Unfälle, die eben passieren. Mhm. Und in Deutschland ist es tatsächlich so, wenn wir mal so die berufsgenossenschaftlichen Statistiken uns anschauen, dann haben wir immer noch über 30%, also aller Arbeitsunfälle, die eben mit diesen Stolper-, Rutsch- oder Sturzunfällen einhergehen. Das muss man sich mal überlegen. Über 30%, das ist schon eine ganze Menge, wie ich finde. Und das sind täglich, wenn man das mal so runterrechnet, tatsächlich so um die 1000 Unfälle. Die müssen jetzt nicht immer alle ganz böse und gravierend ausgehen.
Ja, auch nicht immer zu Ausfalltagen führen. Ne?
Richtig. Ne? Aber was interessant ist tatsächlich, dass die doch oft tödlicher enden können als ein Motorradunfall, mal nur als Vergleich. Mhm. Motorradunfall denkt man ja immer gleich, wenn es passiert, dann passiert es gleich richtig. Aber eben gerade auch diese SRS-Unfälle, die gehen nicht immer ganz glimpflich aus. Da gibt es Unfallszenarien, die sind teilweise ja eben auch, die geht auch einher eben mit Todesfolge.
Also das ja, mehr Tote, glaube ich, auf Treppen und Stolper- und Sturztote als auf, glaube ich, Straßen, ne?
Ja, tatsächlich. Und wenn man mal überlegt, dass, ich glaube 2016, wenn ich es jetzt noch ganz gut im Kopf habe, wurden ja schon über 150.000 Unfälle dieser Art gemeldet. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und viele werden ja wahrscheinlich auch gar nicht gemeldet, das muss man halt auch mal sagen. Wenn man in die Unternehmen geht und fragt, wie sieht es denn auch mit euren Beinahunfällen aus, dann gucken die einen ja auch manchmal an und sagen, wieso Beinahunfälle, was meinen sie denn damit? Ne? Also das wird ja oft auch gar nicht dokumentiert in der Form. Ich glaube, da würde die Zahl wahrscheinlich noch um einiges höher ausfallen.
Ja, ja, man, genau, wenn man alleine mal eine der konventionelleren Pyramiden heranziehen würde, bezogen auf die Anzahl der Unfälle, SAS-Unfälle, sind das natürlich eine unfassbare Anzahl an Beinahe-Unfällen, die da sicherlich zustande kommen. Und ich glaube, das kennt auch jeder, ne? Dieser Moment, wenn man mal kurz auf der Treppe in diesem Flow die Treppe runterläuft und in einem Moment mal kurz nicht aufmerksam ist und aus dem Tritt kommt, das ist ja, und dann stolpern kommt, aber Gott sei Dank vielleicht den Handlauf festhält, das wird natürlich, findet sich vermutlich in keiner einzigen Unternehmensstatistik wieder.
Das ist, ja, da brauche ich ja nur zu Hause gucken. Ich meine, mir ist es selber passiert vor einigen, ich glaube vor 3 Jahren, als wir hier neu eingezogen sind in unser Haus, wie man dann ist, und eigentlich müsste man es ja als jemand, der es anderen Leuten versucht, irgendwo näher zu bringen, besser wissen, mit Socken die sehr glatte Holztreppe heruntergerannt, weil es eben wichtig geklingelt hat, aus meiner Sicht, aber so kopflos, und habe dann, ich glaube, die letzten 6 Treppenstufen dann auch den berühmten Flug gemacht, und danach habe ich echt gedacht, wow, jetzt ist irgendwas passiert. Aber ich muss sagen, es ist alles gut gegangen, und das war wieder mal so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, Mann, ganz ehrlich, also mach's doch nicht so, also mach's besser einfach, ne? Das weißt du doch.
Das stimmt. Warum ist das so? Warum haben wir aus deiner, oder was sind so die Merkmale, warum wir immer noch so viele SAS-Unfälle haben, wo wir doch alle laufen gelernt haben? Auf Treppen, auf Unebenheiten, auf dunklen Plätzen, wenig beleuchtet.
Ja, das ist ja eigentlich immer das, was ich schon eingangs gesagt habe. Das ist ja oft so ein bisschen manchmal auch diese Betriebsblindheit. Die gibt es ja nicht nur in den SAS-Unfällen, sondern natürlich auch in vielen anderen Themen und in Arbeits- und Gesundheitsschutz. Aber weil eben auch oft zum Beispiel auch bei der Gefährdungsbeurteilung gar nicht geschaut wird, was haben wir denn eigentlich tatsächlich für realistische SAS-Gefährdung. So, und dann fängt es ja schon an, wenn ich in die Betriebe gehe, da gibt es oft Kabel, die da wild hin und her gelegt werden, gerade im Bürobereich, ne, wo alle ja mal sagen, was passiert denn im Bürobereich? Das ist ja so ein sicherer Arbeitsplatz. Ja, also nicht immer. Ja, da werden die Kabel unterm Tisch schon so komisch verlegt oder gar nicht verlegt, dass das ist ja eher wie so ein Spinnnetz, ja, dass man sich da verheddern kann. Und dann geht es auch immer darum, dass zum Beispiel auch optisch ganz gerne gesagt wird, ja, aber wir haben jetzt hier so viel Geld investiert in dieses tolle Bürodesign. Und wenn ich jetzt hier anfange, noch Kabelschächte an die Wand zu kleben oder Kabelbrücken auf dem Laufweg, das sieht doch nicht schön aus. Aber das sind so Dinge, da denke ich immer, das kann man doch vorher auch sich mal überlegen. Und das ist ja auch eigentlich der Sinn dahinter, zu sagen, holt doch die Fachkraft für Arbeitssicherheit mal vorher mit ins Boot. Und schaut mal, was habt ihr eigentlich so vor? Können wir vielleicht diese Kabelgeschichte von vornherein ein bisschen anders lösen? Also das ist oft, es wird einfach nicht proaktiv was geändert. Oder die Leute sagen, ja, stimmt, da ist schon wieder jemand drüber gestolpert. Das ist jetzt schon der 11., habe ich schon ein paar Mal gesehen. So,
dann denke also aus ich deiner Sicht ist das schon auch nicht nur dass die Aufmerksamkeit oder fehlende Sensibilisierung oder so ein bisschen die Gewohnheit, die da eintritt, sondern es sind auch ganz häufig dann tatsächlich nur noch Faktoren der Arbeitsumgebung, sei es der Kabel, sei es das Kabel, die Unebenheit auf dem Boden. Also das nimmst du schon wahr in deiner Betreuung, dass das dann doch auch eher noch die klassische Arbeitsumgebung ist.
Ja, definitiv. Also da muss ich sagen, das ist in sehr vielen Unternehmen noch so. Und da bin ich immer ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, weil ich denke immer, eigentlich müsste man es ja heute besser wissen. Und es gibt ja auch von den Berufsgenossenschaften so viele gute Handlungshilfen und auch Hinweise, wie man es eigentlich besser machen kann. Natürlich muss ich dann links und rechts vielleicht auch mal ein bisschen Budget in die Hand nehmen. Mhm. Und zum Kabelschacht, ganz ehrlich, also das ist nun kein mega Kostenfaktor, um sowas irgendwie ordentlich und sauber zu verlegen, und die sind ja auch überstreichbar. Und also da denke ich dann halt immer, Mensch, Leute, warum macht ihr das nicht? Dann sagen die immer, ja, wollten wir schon lange mal was machen. So, ja, aber was
der beste Zeitpunkt ist jetzt.
Ja, genau. Also jetzt sage ich, jetzt haben wir es. Jetzt können wir anfangen. Los geht's. Also einfach mal machen und nicht halt immer darüber diskutieren. Müsste mal einer sich drum kümmern. Das ist ja dann auch immer die Frage, wer kümmert sich eigentlich darum? Ne? Wie wird das dann nachgehalten?
Ja. Ja, und ihr habt jetzt zuletzt einen spannenden Artikel veröffentlicht oder ein Interview veröffentlicht, wo es darum ging, genau dieses Thema, Allweltsthema, SAS-Unfälle, so aufzubereiten und zu gestalten, dass das dann auch im Unternehmen zu einer Reduzierung auch der Unfallzahlen in diesem Bereich führt. Ne? Also ich glaube, jeder von uns, der eine Unterweisung mal zum Thema SAS-Unfälle gehört hat oder halten musste, weiß, dass das auf nicht ganz so viel Gegenliebe bei den Zuhörern trifft, weil es zum einen ein Thema ist, wo jeder ein bisschen auch denkt, das kann ich kann doch laufen. Ich habe gelernt, wie ich die Treppe hoch und runter laufe, das kann mir doch jetzt keiner mehr erzählen. Und das dann vielleicht auch so aufzubereiten und zu gestalten, dass das trotzdem einen Mehrwert für die Zuhörer oder auch für die zu Unterweisenden hat. Vielleicht können wir da einmal reingehen, warum überhaupt eine eigenständige SAS Unterweisung
gut ist.
Die gut ist. Weil man kann ja auch das in die Jahresunterweisung mit verbauen und dann sich der SAS und so als kleiner Unterpunkt wieder. Und damit ist es ja auch trotzdem in Ordnung.
Genau, du hast eigentlich das schon sehr gut und richtig wiedergegeben. Viele würden ja dann immer sagen, wieso? Das baue ich ja in diese allgemeine Unterweisung, die ich ja einmal im Jahr habe, mit ein. So, und dann kommt dann vielleicht eine Folie, vielleicht auch zwei, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist.
Da steht ja drauf aufpassen.
Ja, da steht dann aufpassen.
Und Handlauf benutzen.
Und Handlauf benutzen. Ne? Ich meine, das ist ja eben auch so der Klassiker. So, aber machen die Leute es dann? Nee, also auch nicht zwingend. Ne? Also der Handlauf
mit scheint ja manchmal auch.
Nein. So, ja, das ist so ein bisschen wie Dekoration dann. Ja, aber es ist tatsächlich so. Also wir haben halt einfach versucht zu überlegen, Unterweisungsthemen und dann ganz speziell auch eben diese SAS-Unfälle mal als eigenständiges Thema zu thematisieren. Und ob wir jetzt so ganz neu damit liegen, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich nicht alle Kanäle immer im Kopf habe. Aber wir haben uns halt einfach überlegt, wie kann man das vielleicht auch mit dem Finger in die Wunde ein bisschen anders gestalten, vielleicht auch mit so einem, oh, aber muss man das jetzt so machen? Einfach mit einem anderen Blick. Also wir haben uns einfach überlegt, zu sagen, Mensch, liebe Unternehmen, wenn ihr bereit seid, dieses Konzept mitzugehen, dann möchten wir mit euch gerne ein eigenständiges Unterweisungskonzept dazu anbieten. Und das beinhaltet zum Beispiel, dass wir uns vorher in dem Unternehmen einfach mal so ganz prägnante Stellen anschauen. Das können bestimmte Treppenaufgänge sein, das können mal Leitern sein. Und wir haben vorher natürlich abgesprochen mit den Unternehmen, wie wir was und wo machen und wo wir vielleicht möglicherweise auch eher einen Schritt zu weit gehen. Aber wenn wir uns da einig sind, dann machen wir es immer so, dass wir zum Beispiel einige Unfallszenarien bildlich darstellen. Also das heißt, eine Leiter und dann gibt es einen Umriss einer fiktiven Person, die dort verunglückt ist. Und dazu machen wir dann so ein Plakat, so einen fiktiven Steckbrief dieser Person. Mhm. Auch mitunter Familienvater, zwei Kinder, wollte nun mal eben schnell in der Zwischendecke, also hat Hausmeistertätigkeit gehabt und wollte in der Zwischendecke schnell nochmal kurz vor Feierabend da nachschauen, ob da ein Kabel nicht richtig angeschlossen ist. So. Und weil es alles schnell gehen musste, ist er dann gestürzt. Also da gibt es eben Geschichten drumherum und es endet eben auch mal tödlich oder eben auch, dass die im Krankenhaus gelandet sind. Mhm. Und das gestalten wir oft so im Betrieb, dass das irgendwo immer auch präsent ist. Wir haben jetzt auch mal versuchsweise das so über eine ganze Woche gelassen, so als Vorbereitung auf das Thema. Also das Seminar hat dann eine Woche später angefangen.
Also ich habe das so ein bisschen was aufgebaut dann tatsächlich, ne? Also so ein Unfallszenario, wie es hätte passieren können oder wie es dann passiert ist. Und das geht ja auch in die Richtung Nudging, ein Stück weit, ne? Es ist jetzt nicht der klassische Nudge, um jemanden zu einer Handlung zu bewegen, aber es rüttelt natürlich und es spricht die Leute an und es fällt etwas auf, das was anders ist, ne?
es fällt auf und man hat gleich am ersten Tag in diesem Thema gleich ein ganz anderes Standing und die Leute sind gleich ganz schnell im Thema. Also wenn man dann sagt, Mensch, wie war denn so Ihre Woche? Und wie haben Sie sich eigentlich so gefühlt? Und dann kommen schon so die Ersten und sagen, ja, also jetzt macht das so alles gerade Sinn. Also jetzt, ja, da waren schon so einige Sachen dabei. Also plötzlich fangen die selber schon an, ganz viel zu erzählen. Und das ist ja oft auch der Sinn dahinter. Und ich habe vor kurzem ja einen Podcast bei euch gehört von Stefan Bartels. Das hat mir sehr gut gefallen, der ja selber gesagt hat, es macht eigentlich immer keinen Sinn, dass Sicherheitsingenieur oder die Fachkraft den Leuten immer erzählt, was sie wie zu tun haben. Weil die wissen oft selber eigentlich, was falsch war.
Yeah.
Ich finde immer gut, die Leute erzählen zu lassen. Was ist eigentlich so der Ansatz? Wann fangen die an und was hat ihnen gut gefallen, ne, an diesen Szenarien? Was hat ihnen nicht so gut gefallen? Hat sie das vielleicht auch berührt? Es gibt auch manchmal Reaktionen, die sagen, oh, da habe ich echt so einen Kloß im Hals gehabt. Es gab auch welche, die haben das ganz entspannt genommen und gesagt, ja,
ist mir letztes Mal auch passiert.
Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Aber eben wichtig ist uns, dass wir gleich so einen ganz anderen Zugang haben und dass auch gleich, dass nicht so eine ruhige Runde ist am Anfang, wo man erstmal alle locken muss, sondern die sind irgendwie gleich voll dabei. Ja. Das macht schon ganz viel aus.
Ihr stellt natürlich dadurch, durch das Erzeugen einer Geschichte und auch durch das Erzeugen oder durch das Verbauen oder Implementieren in die eigene Arbeitsumgebung, diesen Bezug her, dass da direkt die Aufmerksamkeit dann da ist und auch das Interesse, euch zuzuhören, ne? Oder das auch jetzt zum Thema zu machen und zuzulassen. Also dort ist ja dann direkt eine Verbindung.
Ja, absolut. Und ich gebe zu, wir haben natürlich immer den Ansatz, dass wir keine Ängste schüren wollen. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, manchmal hat man mal so ein, zwei Personen dabei, die wirklich sagen, das hat sie jetzt irgendwie in dem Moment wirklich betroffen gemacht oder man weiß vielleicht auch nicht, hatten vielleicht tatsächlich mal Berührungspunkte mit so einer Art Unfall. Da muss man natürlich immer ein bisschen schauen, wie geht man mit der Situation um. Aber der Zugang ist ganz anders und es ist so interessant und viel wichtiger, weil die Leute viel mehr erzählen. Und das nutzen wir dann als Einstieg, um die Leute weiterhin zu beteiligen, auch in der Erarbeitung dieser Themen, also auch anhand von ja, so eine Art Rallye, also auch an den Stationen nochmal zu erarbeiten und in kleinen Gruppen auch selber vortragen, was ihnen eigentlich so aufgefallen ist nochmal an diesen Unfallszenarien, also mit Gruppen arbeiten. Also die machen ganz viel selber eigentlich in dieser Unterweisung und erstaunlicherweise kommen da so viele tolle Ergebnisse bei raus, wo ich immer wieder sage, ja, visualisieren, mit einbeziehen, die Teilnehmer ganz viel aktiv mitnehmen und auch sprechen lassen. Das ist ganz wichtig.
Das heißt, euer Einstieg ist schon sehr besonders und dann ist es aber nicht so, dass ihr dann von dem Einstieg her in eine klassische PowerPoint-Präsentation geht, sondern ihr macht das dann über die Mitarbeiterbeteiligung auch in weiteren Mitmachaktionen oder Challenges, führt ihr dann die Unterweisung fort?
Ja, diese klassische Folie haben wir links und rechts sicherlich nochmal mit an der Wand und dann auch meistens nur visuell durch ein Bild oder vielleicht auch ein kleines Video. Aber es darf halt alles eben nicht immer so lang sein. Und was wir nicht machen möchten, ist die Leute so überfordern mit ganz viel Text und ganz viel Zahlen. Das bringt ja keinem was. Wenn ich denen sage, ja, 30%, über 30% Arbeitsunfälle nur durch SRS-Unfälle, ja, da werden die erstmal so nichts mit anfangen, sondern wir lassen die Gruppen so arbeiten, dass eigentlich am Ende des Tages genau das rauskommt, also die wichtigsten Punkte zusammengetragen werden, die eigentlich wichtig sind in dieser Unterweisung. Und die haben das alles selbst erarbeitet. Mhm. Das ist es. Die sind eigentlich nur eher so die Mentoren, die dabei sind, aber auch eben gerne mal so einen Weg dazwischen machen und gerne nochmal eine Information dazu geben. Aber die sollen ganz viel selbst erarbeiten und das auch vor den anderen. Das ist total spannend. Also da kommen auch manchmal super, super lustige Sachen bei raus. Mhm. Und hinterher gehen wirklich alle raus, ob das dann weniger wird von den Unfällen. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber sie nehmen es ganz anders auf. Sie nehmen es ganz anders mit. Sie haben mehr behalten. Also durch
Ja, weil ihr das Wissen, ihr holt es aus den Teilnehmern raus, ne, aus euren Mitarbeitern oder zu unterweisenden Personen. Und das ist das, was du eben auch sagtest und was auch der Stefan sagte, die im Grunde genommen wissen die alles. Aber in der Anwendung ist es dann halt manchmal ein bisschen schwierig. Und da das Wissen herauszuholen und nochmal darzustellen, aber durch die ist etwas ganz anderes, als einen Vortrag zu halten, um nochmal zu sagen, wie sie richtig vor Ort arbeiten müssen. Das macht also ein ganz entscheidender Unterschied.
Ich wollte nicht da dazwischen, Anna, alles gut. was mir noch eingefallen ist, wir haben tatsächlich auch oft eine Gruppe, die so ein bisschen die Aufgabe hat, auch mal zu überlegen, wie würden Sie das eigentlich selber transferieren an andere Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie das jetzt unterweisen müssten? Und merken dann auch ganz oft, dass man auch versuchen muss, das möglichst einfach zu gestalten. Also so mit den wichtigsten Punkten, aber es eben keinen Sinn macht, so einen riesen Text da hinzulegen und zu sagen, so, jetzt hier liest ihr das mal durch. Also das finde ich ganz spannend. Und dann haben die so eigene Dinge, die sie dann vortragen. Da kommen echt lustige Sachen bei raus, aber richtig gute Sachen. Und dann merkt man ja, die sind tatsächlich viel, viel besser noch im Thema drin. Und die wissen eigentlich alles, was sie machen müssen. Das ist echt abgefahren. Und dann sage ich immer, dann macht das so. Ihr macht es genau richtig. Also das wollte ich eigentlich mal sagen.
Ja, ganz kurz wichtig. Was sind so die Erfahrungen, die ihr jetzt auch gemacht habt als Feedback von den Teilnehmern zu dieser Veranstaltung? Und vielleicht noch eine ganz kurze Frage, wie lange dauert so eine Veranstaltung, die ihr dann macht zu so einem Schwerpunktthema?
Also wir machen das schon, dass das so als Ganztagesveranstaltung geplant ist. Wie gesagt, mit der Vorbereitung, wenn das dann mit dem Unternehmen so abgesprochen ist, wir es eine Woche im Vorlauf visuell durch die Szenarien im Unternehmen aufzeigen und dann eben die Woche später ist dann eben dieses Seminar, das fängt dann meistens so um 9 an und dann sind wir auch irgendwo um 16 Uhr rum fertig, weil eben doch einige Sachen dazu gemacht werden sollen. Es kommt auch mal ein bisschen darauf an, was für eine Branche das ist, ne? Also wie viel Zeit brauche ich tatsächlich, weil vielleicht gibt es ja auch noch Themen, die ein bisschen weg sind von Leitern. Vielleicht geht es auch um das Thema Gerüste und solche Geschichten. Da muss man natürlich ein bisschen anpassen und schauen, was ist für die eigentlich zweckdienlich, was müssen die wissen. Aber einen Tag brauchen wir schon, ja.
Okay, was ist so das Feedback von den Teilnehmern zu dieser Veranstaltung oder auch von?
Also tatsächlich, das soll jetzt gar nicht so Honig um den Mund schmieren sein, sondern das ist tatsächlich super, super positiv. Wir waren natürlich auch ein bisschen ängstlich, weil, wie gesagt, manchmal stellt man ja auch vielleicht Dinge dar oder übertreibt das ein bisschen, wenn man da eine Person fiktiv beschreibt und was passiert sein könnte. Wie gesagt, es gab links und rechts mal welche, die gesagt haben, oh, da habe ich mich jetzt aber echt unwohl gefühlt, weil sie ein ähnliches Szenario hatten oder erlebt haben. Aber es ist durchweg sehr, sehr positiv. Und die sagen, Mensch, das ist ja mal was ganz anderes. Und es ist nicht immer so wie jedes Jahr so runtergebetet. Und dann kriegen wir so einen mega langen Text. Also es ist durchweg positiv, ja. Und es gibt natürlich auch immer ganz gerne noch mal so ein paar Verbesserungsvorschläge. Da sind wir auch immer dankbar für. Auch ganz wichtig. Das kann man vielleicht noch mal ändern oder noch mal verbessern. Aber bisher, muss ich sagen, haben wir tatsächlich noch keine sehr schlechten Erfahrungen damit gemacht.
Das ist zumindest dann ein Indiz, da genauso weiterzumachen. Vielleicht können wir das für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal einmal zusammenfassen. Also, wie gestalte ich denn jetzt eine Unterweisung zu einem Schwerpunktthema, was vielleicht jetzt auch nicht so das Allerspannendste ist, weil es ein Alltagsthema ist? Was sind so da deine Empfehlungen, die ich berücksichtigen sollte, um es dann auch wirklich genau mit so einem positiven Feedback aus so einer Veranstaltung dann herauszugehen? Ich glaube, Thema Beginn oder Einstieg ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja, der Einstieg ist also wichtig. Man sollte gleich von Anfang an ein Statement setzen, ein klares Zeichen, worum geht es eigentlich und was ist so die Aussage dieses Themas, also was kann aus diesem Thema alles hinten raus entstehen. So, und das kann man immer am besten visuell machen, ja, also visualisieren mit Bildern, auch aus dem eigenen Betrieb. Ich meine, da ist ja alles da. Man muss sich natürlich mal die Mühe machen, das auch einfach mal fotografisch festzuhalten oder vielleicht auch mal in einem kleinen Video, viele Firmen sind da ja mittlerweile schon ganz gut unterwegs, zu präsentieren, um erstmal so einen Einstieg zu haben.
Und es darf auch unkonventionell sein ein bisschen, ne?
Ja, natürlich. Das kann ja auch ganz lustig auch mit eigenen Leuten dargestellt sein oder sagen wir mal in so einer anderen Art und Weise, einfach wie man es vielleicht kennt. Ich weiß nicht, wer mal Staplerfahrer Klaus gesehen hat.
Jeder, glaube ich.
Ja, jeder, ne? Wollte ich mal sagen. Das ist ja der Klassiker eigentlich. Das war ja für seine Zeit schon auch sehr krass, sag ich mal. Aber trotzdem, man hat gleich so einen Zugang gehabt schon da.
Genau, und jeder kennt ihn, ne? Also auch jetzt, ja, wir noch, das war jetzt schon echt einige Jahre her, Staplerfahrer Klaus, ne? Kennt noch Staplerfahrer Klaus. Weil es zu der Zeit echt unkonventionell war.
Genau, und darum geht's. Das ist so der Einstieg. Das muss man irgendwie erreichen, dass die Leute gleich im Thema sind und wissen, worum geht's eigentlich, ne? Was wollen wir heute den Tag machen? Ich meine, im eigenen Betrieb wird die Schulung wahrscheinlich nicht immer den ganzen Tag dauern. Das ist natürlich dann bei uns schon so ein bisschen mehr im Detail. Aber da sollte es ja eigentlich 20 Minuten nicht überschreiten, weil die Leute natürlich dann auch nicht immer so aufnahmefähig sind. Aber vor Ort an den prägnanten Stellen auch nochmal wirklich zeigen. Das, was eigentlich schon immer überall gesagt wird, zeigt es visuell, haltet das nach, zeigt die richtigen Stellen im Betrieb, damit die Leute das einfangen können. Die arbeiten ja da vor Ort, die kennen das ja. Das müssen die sehen, als wenn ich ihnen das nur in einem Raum auf einer Folie präsentiere.
Ja, ich glaube, das ist so ein zweiter wichtiger Punkt, ne? Rauszugehen. Die Unterweisung muss ja nicht vor Ort in irgendeinem Raum so stattfinden, sondern auch zu den betrieblichen Praxisbeispielen vielleicht einfach mal hinzugehen, das zu einem Thema zu machen und das auch mit einzubeziehen. Und Geschichten fand ich noch einen ganz spannenden Punkt. Also Geschichten, ne, schaffen eine Emotionalität und auch eine persönliche Nähe und führen dann natürlich dazu, dass wir zuhören und nicht weghören. Auch, glaube ich, kann ja stark dazu beitragen, dass Unterweisungsthemen behalten werden.
Absolut. Die Geschichte dahinter ist tatsächlich immer so ein ganz wichtiges Detail, weil Leute mögen ja Geschichten tatsächlich.
Wir lieben
Geschichten. Wir lieben Geschichten, ja, also absolut. Und ich freue mich selber auch immer, wenn ich irgendwie eine Geschichte dahinter erkenne und sage, ja, Mensch, tatsächlich, das habe ich so auch noch nie betrachtet. Gerne auch ein realistisches Beispiel, ne, wenn vielleicht auch mal welche dabei sind, die tatsächlich ein ähnliches Szenario erlebt haben.
Ja, Erfahrungsberichte.
Ja, das ist einfach real, das ist authentisch. Und ein Punkt wäre vielleicht aus meiner Sicht tatsächlich auch eben noch, lass die Personen reden, die Leute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, lass die erzählen, weil die wissen ganz viel schon. Das muss man nur manchmal ein bisschen kitzeln und wird erstaunt sein, wie viele tolle Geschichten und wie viel Input da rauskommt für so eine Unterweisung. Und wenn man, das ist eigentlich so da, wo ich immer sage, wow, Hammer. Die können das alles, die wissen das alles, man muss die nur kitzeln. Ne, nicht der, der vorne steht. Nochmal, das habe ich irgendwann für mich persönlich einfach auch festgestellt, das ist für mich langweilig und dann sitzen die hinten vielleicht schon und sagen, oh ja, hoffentlich ist das bald zu Ende, das Drama. Ja. Das muss es nicht sein. Das kann echt Spaß machen, das kann interessant sein. Dass man auch Lust hat, wow, was ist denn die nächste Unterweisung? Was ist denn das nächste Thema? Ne, so irgendwie.
Ja. Und ich glaube, wenn es dann noch, vielleicht abschließend, dann noch ein ordentliches Mittagessen, gemeinsames Mittagessen gibt, gerade bei so einer Tagesveranstaltung, dann wird das auch eine runde Sache, auch zu einem Thema, was vielleicht der eine oder andere schon in seiner jahrzehntelangen Berufskarriere durchaus öfter schon mal gehabt hat.
Absolut. Also da sind wir auch immer sehr mittendrin und freuen uns immer, wenn wir das tatsächlich auch mit so einem gemeinsam zusammensein, auch gerade mittags nochmal ein bisschen festigen können. Da kommen ja links und rechts am Tisch auch immer noch ganz viele tolle Themen zum Thema selbst, aber auch noch Randthemen zutage und das macht dann echt Spaß und dann ist es auch eine lockere Runde und meine, vorweg sind wir ehrlich, wenn man irgendwo hingeht zu einem Kurs oder Seminar und kennt die Leute vielleicht auch noch nicht oder weiß noch nicht, was auf einen zukommt, ist man ja erstmal so ein bisschen zurückhalten und wartet erstmal ab, was so die Ersten sagen, damit man vielleicht selber nicht gleich ins Fettnäpfchen tritt. Aber das ist von Beginn an etwas, was man ändern kann und das zieht sich dann so über den ganzen Tag und das ist eben nicht nur für die SAS-Unfall-Thematik ein Beispiel, sondern mir geht es einfach darum, dass wir das in ganz vielen Unterweisungsthemen besser machen können. Ja. Ne? Einfach wirklich wieder authentischer machen und nicht alles nur so abgehandelt, Texte, Folien ohne Ende. Neues habe ich eine Corona-Unterweisung gesehen durch Zufall über 42 Seiten. Also da denke ich dann immer, was...
Das ist ein bisschen mehr als die Aha-Regel.
Genau. Dann denke ich immer, es ist doch aber schon alles durch die Aha-Regel gut erklärt. Was muss ich denn in einem Unternehmen 42 Seiten? Das guckt sich keiner an. Das ist... Ja. Ganz ja. Ehrlich, das ist so ein bisschen vorbei. Ja?
Auch da wollen wir das Thema Praxisbeispiel natürlich gering halten in der Unterweisung. Ja, aber auch da lassen es sich unglaublich viele Möglichkeiten, glaube ich, in der betrieblichen Praxis schaffen, um zu zeigen, wo denn überall auch ja, Übertragungswege oder ja, der Infektionsschutz vielleicht nicht ganz so eingehalten ist. Ne?
Genau.
Lieber Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist ein super spannendes Thema, gerade weil es so alltäglich ist und ich glaube, es ist immer wieder eine Herausforderung, das zu einem Thema zu machen. Und deshalb finde ich das ganz, ganz schön, dass du immer auch gezeigt hast, wie es zum Beispiel für das Thema SRS-Unfälle auch für euch erfolgreich schon funktioniert. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in eure Veranstaltungen und Unterweisungen, die ja mit gutem Feedback dann auch ankommen.
Ja, Anna, vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass wir die Chance hatten, tatsächlich das heute auch nochmal so ein bisschen an die Frauen, an den Mann zu bringen und freuen uns natürlich auch, wenn wir da auf diesem Weg weiterhin gute Erfolge erzielen können. Also ich werde gerne zwischendurch mal berichten.
Genau, wer Kontakt vielleicht nochmal zu euch aufnehmen möchte oder Rückfragen hat, wir hängen ja euren Link zu eurer Homepage an und auch zu dem Interview, das können wir auch gerne machen und da kann man da gerne nochmal reinlesen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Anna, und mach's gut, schönen Tag noch.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.